noch viermal schlafen, dann gibt es Geschenke. Noch viermal das Türchen öffnen, dann ist Bescherung, so ungefähr rechnen die Kinder. Und vielleicht werden auch wir ein Geschenk erhalten oder aber wir werden schenken. Und oft ist es doch so, dass wenn wir schenken, dass wir uns mitfreuen und selber auch diese Freude wieder zurückkommt. Und dass wir uns gegenseitig beschenken zu Heiligabend, das haben wir übrigens Martin Luther zu verdanken. Ich habe gedacht, das wäre uns vielleicht ganz interessant. Und falls jetzt jemand denkt, dem Martin Luther haben wir es also zu verdanken, dass so viel Geld ausgegeben wird und dass das immer mehr wird, dem möchte ich sagen, dass Martin Luther eigentlich sehr gute Absichten hatte. Und es war nämlich so, also er hat das 1535 eingeführt. Davor war es so, dass die Bescherung, die wir an Heiligabend haben, dass die am Nikolaustag stattfand. In Gedenken an Nikolaus oder auch den heiligen Nikolaus. Und die Kinder, die freuten sich immer auf diesen Tag. Und dann, weil es da auch Geschenke gab und man beschäftigte sich mit Nikolaus, man betete ihn an, den heiligen Nikolaus, und beschäftigte sich mit den ganzen Legenden und Geschichten, die sich um ihn herum gesponnen haben. Und Nikolaus war ja ein guter Mensch mit einem guten Herzen. Es war ein Bischof gewesen, der in der Türkei, heutigen Türkei, lebte, nahe bei Antalya. Und der Nikolaus von Myrna, wie er hieß, der hatte ein reiches Vermögen geerbt und hat es unter den Armen verteilt. Er war ein sehr bescheidener Mensch und wollte nicht in großen Erscheinungen treten. Und deshalb war es so, dass er nachts unterwegs war und wenn er hörte, dass jemand Hilfe braucht und in Not ist, dann kam er in der Nacht und legte Gold oder Geld davor. Daher auch der Brauch, dass wir zu Nikolaus den Stiefel vor die Tür stellen. Ja, und selbst nach seinem Tod entstanden manche Geschichten. Immer wenn irgendjemandem geholfen worden war, hieß es, das war der Nikolaus. Und er kam wieder, er ist wieder erschienen und hat geholfen. Und so entstanden manche Geschichten und Legenden, sodass dieser Nikolaus auch letztendlich heilig, eine heilige Person wurde. Der heilige Nikolaus, der dann auch angebetet wurde als Schutzpatron der Kinder. Und so war das alles. Und Martin Luther, der hat sich gedacht, das ist nicht recht. Nikolaus mag ein guter Mensch gewesen sein, aber dass man ihn anbetet, dass sich alle so auf diesen Tag freuen und sich mit ihm beschäftigen, es wäre doch viel besser, wenn sich die Kinder mit dem Jesuskind beschäftigen. Wenn ihre Blicke auf Christus gelenkt werden, wenn sie sich auf diesen Tag freuen, wenn sie Christus anbeten. Und so 1535 endete er diesen Brauch, sodass wir uns an Heiligabend beschenken. Einfach, dass wir das vielleicht gehört haben und Bescheid wissen. Wir wollen uns heute Abend auch mit Geschenke beschäftigen. In der Bibel haben wir manche Erzählungen über Geschenke und wir wollen Matthäus 2 aufschlagen. Die Geschichte, die doch zu Weihnachten so oft gelesen wird. Matthäus 2 und da die Verse 1 bis 11. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erfragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen war. und wies sie nach Bethlehem und sagte, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los, und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude, und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also wir lesen hier von diesen Weisen aus dem Morgenland. Diese Übersetzung sagt, die Weisen aus dem Osten. Und wir alle, wir kennen diese Geschichte. Und ja, ich habe gedacht, auch hier wieder, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machten, weil doch über all die Jahre manche Legenden entstanden sind, auch über die Weisen aus dem Morgenland. Etwa 300 nach Christus kam die Legende auf, dass es 3 gewesen sein sollen. Im Wort Gottes lesen wir nirgends von 3, wir lesen nur von Weisen aus dem Morgenland. Aber 300 nach Christus kam es dann auf, weil Gold, Myrrhe, Weihrauch 3 Geschenke sind, dass es auch 3 Weisen gewesen sein müssen. Etwa 600 nach Christus bekamen die 3 dann auch Namen. Kaspar, Melchior und Balthasar, so nannte man sie bei uns. In anderen Ländern haben sie wieder ganz andere Namen. Aber wir lesen nichts davon im Wort Gottes. Und auch sonst ist es hier historisch überhaupt nicht bewiesen. Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass es 3 waren. Kann einfach aus dem Grund, weil eine Strecke von 1200 Kilometer zurückzulegen war. Mit solchen Geschenken glaube ich nicht, dass heute einer zu dritt unterwegs wäre. Aber dazu gleich noch ein bisschen. Es ist auch ein Irrtum, dass man sagt, dass die Weisen das Jesuskind im Stall besucht haben. Wir sehen immer wieder Bilder, wo das so eingezeichnet ist, das Jesuskind und die Weisen um das Kind herum und vielleicht noch die Hirten daneben. Wir sehen Krippen manchmal, die aufgestellt sind mit den 3 Weisen und die übrigens dann aufgrund der Geschenke zu Königen auch ernannt wurden. Deshalb haben wir auch 3 heilige Könige. Und ja, vielleicht ein paar Gründe, die das beweisen. Also einmal, wie gesagt, wenn wir logisch darüber nachdenken, dieser Stern, der war ein Zeichen Gottes, ein Zeichen am Himmel, dass sein Sohn geboren ist. Und als Christus geboren wurde, als das Jesuskind geboren wurde, erschien dieser Stern am Himmel. Und Gott ist es ein kleines, einen Stern zu setzen. Genauso wie er 24 Stunden lang die Sonne nicht untergehen lassen kann, so kann er auch einen Stern setzen. Und wir wissen, dass die Weisen, sie waren Sternenforscher, es waren Astrologen, die sich mit der Sternkunde beschäftigten. Und auch wenn sie jeden Tag wahrscheinlich den Himmel auch beobachtet haben, wissen wir nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie diesen Stern auch wirklich entdeckt haben. Und selbst als sie entdeckt haben, werden sie ihn vielleicht erst für einen normalen Stern gehalten haben. Es ist ein neuer Stern entdeckt worden, heute werden auch noch neue Sterne entdeckt. Und bis sie erst mal gemerkt haben, dass es ein besonderer Stern ist, weil Sterne haben es an sich, dass sie um ihre Sonne kreisen. Sterne bewegen sich. Und dieser Stern, er bewegte sich nicht. Er blieb an einer Stelle. Und bis sie dann auch zu dieser Erkenntnis kamen, das muss ein Zeichen sein. Ein Zeichen vom Himmel, dass etwas Besonderes geschehen ist. Und in Babylon lebten ja noch viele Juden, die nach der babylonischen Gefangenschaft auch nicht zurückgekehrt waren, sondern in Babylon auch ihren Glauben auslebten. Und ihr Glaube und ihre Geschichte, sie war bekannt. Man wusste, das Volk Israel wartet auf einen König, auf einen besonderen König. Und ja, da müssen die Weisen erstmal hingekommen sein zu dieser Erkenntnis, dass dieser Stern ein Zeichen sein muss von Gott, dass dieser König geboren ist. Und als diese Erkenntnis da war, dann war es auch nicht so, dass sie sich gleich auf die Kamele geschwungen haben und sind losgeritten, sondern wie gesagt, es waren 1200 Kilometer zurückzulegen. So eine Reise, die dauerte Monate zu damaliger Zeit. Und man musste viel Vorbereitungen treffen. Es musste Essen besorgt werden, es musste Wasser besorgt werden. Man schloss sich zu Karawanen zusammen. Man ist nicht zu dritt durch das Land gezogen oder allein, sondern man schloss sich zu Karawanen zusammen, auch aus Schutzgründen. Man sorgte für bewaffnete Reiter, die die ganze Karawane beschützten. Dann ging man damals auch zu Fuß hauptsächlich. Man führte die Lasttiere und so ging das alles sehr mühsam und langsam auch voran. Und so gingen diese Weisen dem Stern nach, den sie gesehen haben, und es scheint so aus dem Wort, dass sie den Stern auch verloren haben, haben ihn nicht mehr gesehen. Aber ihnen war das so klar, dass der König, der muss natürlich in der Königsstadt geboren werden. Und darum gingen sie auch nach Jerusalem und fragten umher nach diesem König, der geboren ist, und brachten damit auch die Bevölkerung in Aufregung. Und sie brachten ihn auch zu Herodes, und es heißt, das ganze Land, es erschrak, oder ganz Jerusalem heißt es. Und ja, so sehen wir, dass eine Zeit vergangen ist, bis auch die Weisen an Ort und Stelle kamen. Ein weiterer Punkt, wir lesen hier, dass Herodes die Weisen heimlich zu sich rief und sie fragte, wann denn der Stern erschienen wäre. Und nachdem sie ja seine Antwort hatte, lesen wir später dann, dass er befahl, alle Kinder bis 2 Jahre töten zu lassen. Weiß man nicht, was die Weisen jetzt geantwortet haben. Vielleicht 1 Jahr, das ist jetzt Spekulation. Vorsichtshalber hatte dann alle 2-Jährigen auch. Aber wir wissen nicht, auf jeden Fall einige Zeit vergangen. Ein weiterer Punkt, wir lesen hier, als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude und sie gingen ins Haus und fanden das Kind und Maria. Hier ist auch nicht mehr vom Stall die Rede, sondern von einem Haus, wo sich das Kind mit seiner Mutter auch befand. Und ein letzter Grund, wir im Urtext ist hier als Kind nicht das Kind, das Wort erwähnt, das bei den Hirten erwähnt wird, sondern ein anderes, und das ist auch das gleiche Wort, wie zum Beispiel als Jesus ein Kind zu sich ruft und es mitten unter sich stellt und sagt, es sei denn, dass ihr werdet wie die Kinder, also ein kleines Kind. Wie alt, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall war es nicht mehr im Stall. Wir lasen, was alles in Jerusalem vorfiel und wie sich die Weisen dann auf den Weg machen. Und da erscheint auch wieder dieser Stern vor ihnen. Und sie sind hoch erfreut, dass sie den Stern sehen. Und sie gehen auch dem Stern nach und kommen zu dem Haus und finden das Kind und Maria. Und sie knien sich vor ihm hin und beten es an. Sie, die Heiden, die auch diesen weiten Weg hinter sich hatten. Und sie schenken, wie es damals im Orient auch üblich war, gegenüber einem König brachten sie Geschenke und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Darauf möchte ich auch ein bisschen eingehen. Ich möchte 3 Punkte eigentlich näher betrachten. Einmal die 3 Geschenke der Weisen, dann die Bedeutung dieser Geschenke und damit verbunden die Geschenke Jesu an uns und dann unsere 3 Geschenke für Jesus. Nun, die 3 Geschenke der Weisen, das wird ein bisschen auch wieder Information, aber ich habe so mir, als ich mich gestern darüber nochmal nachgedacht habe, über diese Geschenke, dann habe ich gedacht, wie oft habe ich diese Geschichte schon gelesen? Und wie oft wurde sie mir vorgelesen und wie oft habe ich sie schon gehört. Aber ich musste feststellen, dass ich gar nicht weiß, was Myrrhe und was Balsam oder Myrrhe und Weihrauch überhaupt ist. Ich habe immer gedacht, Weihrauch, naja, man kennt so die Weihrauchkerzen. wird immer wieder mal erwähnt und Myrrhe, vielleicht ein Gewürz oder so. Und doch denke ich, dass es gut ist, dass wir wissen, was, um was es sich hierbei handelt und wir auch den Wert dieser Geschenke verstehen. Denn es war etwas unglaublich Wertvolles, was sie da brachten. Geschenke, die sich ein normaler Mensch überhaupt nicht leisten konnte, niemals leisten konnte und die wirklich eines Königs würdig waren. Erstmal das Gold eines der seltensten Metalle, Edelmetalle, die wir auf der Erde haben. Und das denkt man gar nicht, weil man doch mehr oder weniger überall Gold sieht, Ringe, Schmuck, Uhren. Und vor allem wir in der Goldstadt, wir werden oft damit konfrontiert, mit Dingen, die aus Gold gemacht werden. In der Zahnmedizin ist Gold sehr wichtig, weil es ein Werkstoff ist, der keine Allergie verursacht und keine Nebenwirkungen hat. Ist überhaupt eine wichtige Medizin, Gold. Zum Beispiel gegen Gelenkrheuma und viele andere Dinge ist Gold ein gutes Medikament. Gold ist extrem schwer zu finden und extrem schwer zu fördern. Es gibt zwar überall auf der Erde Gold, aber in so geringer Menge, dass es sich nicht lohnt, danach zu suchen. Wenn Gold gefördert wird, dann ist es oft oder meistens vermischt mit anderen Metallen, anderen Werkstoffen. Und heute gibt es verschiedene Verfahren, wie man das Gold herauslöst aus diesem Verbund. Aber damals war das extrem aufwendig. Es musste über einem Kohlefeuer erhitzt werden und so lang, bis das Gold wirklich rein war. Daher auch das Bild in der Bibel, ja, geläutert durch das Feuer, das Gold. Gold, ein sehr seltener Werkstoff. Und in Israel gab es gar kein Gold, deshalb musste es auch importiert werden. Es hat eine besondere Farbe und es glänzt. Darum wurde es auch oft von Königen, die haben sich damit geschmückt und haben es getragen. Oder es wurde zu Gerätschaften verwendet, vor allem im Tempel. Also es war etwas Wertvolles. Und mir war interessant, dass wir in der Bibel, wir haben am Sonntag davon gehört, wie eine Gemeinde gesagt wird, ich möchte, dass du Gold von mir kaufst, auf das du reich wirst. Oder in der Offenbarung haben wir die Stadt Gottes als goldene Stadt beschrieben, als Stadt, die aus Gold ist. Und uns allen wird klar sein, dass es nicht wirklich Gold sein wird. Aber das zeigt uns einfach, dass auch Gott weiß, wie wichtig Gold für uns ist und wie wertvoll Gold ist. Und weil er das weiß, darum hat er auch diese Stoffe genommen, um diese heilige Stadt, um die Ewigkeit zu beschreiben, hat Gold genommen und Edelsteine. Gold, ein für uns Menschen wertvoller Stoff. Gold ist unveränderlich, es verändert sich nicht, es rostet nicht, es korrodiert nicht, geht keine Verbindung ein mit Wasser oder mit Luft. Also Gold ist wirklich unveränderlich. Und selbst wenn man es mit Säure, also mit aggressiven Mitteln bearbeitet, Gold verändert sich nicht. Gold ist ein Zeichen der Macht und Stärke, der Herrschaft und Majestät. Das zweite Geschenk war Weihrauch. Das ist uns weniger bekannt. Weihrauch wächst auf dem Weihrauchbaum, obwohl wachsen nicht der richtige Begriff ist. Dieser Baum, er ist sehr selten und kommt in ganz wenigen Gebieten vor, in Afrika und in Arabien. Und man macht Schnitte in diesen Baum und im späten Frühling tritt dann ein Harz aus und das trocknet an der Luft und wird ja wie Stein und wird dann vom Baum gebrochen. Und das ist dann das Weihrauch. Und weil die Bäume so selten sind, wurde es geheim gehalten, wo diese Bäume sind. Und es gab zum Beispiel auch Weihrauchstraßen, also Routen, die militärisch bewacht wurden, wo wo Karawanen dieses Weihrauch auch transportierten. Weihrauch wird auch als Medizin eingesetzt und es hat einen angenehmen Geruch. Und darum wurde es auch oft beim Gebet verwendet. Wir haben im Wort Gottes auch viele Schriftstellen, die darauf hinweisen, weil so wie der Weihrauch, der Duft, gen Himmel steigt, so sollte auch das Gebet zu Gott emporsteigen. Weihrauch wurde auch verwendet, um Gegenstände, zum Beispiel auch für Gott, zu weihen oder zu heiligen. Und das dritte Geschenk ist Myrrhe, ebenfalls ein Harz, das auf dem Balsambaum wächst. Ebenfalls werden Schnitte in den Baum gemacht und ebenfalls wird das Harz, wenn es trocken ist, vom Baum gebrochen. Kommt auch sehr selten vor und ist darum auch sehr wertvoll. Es hat aber einen bitteren Geschmack und wurde für Salben eingesetzt, die zum Beispiel zur Einbalsamierung verwendet wurden. Also wir lesen zum Beispiel von Nikodemus, wie er kam und Myrrhe und Aloe brachte, um den Leichnam Jesu auch zu behandeln. Es war auch Bestandteil des heiligen Salböls, mit dem die Priester und auch die Stiftshütte gesalbt wurden. Das Rezept und die Zusammensetzung kamen von Gott selbst. Also drei unglaublich wertvolle Geschenke. Wir wissen nicht, wie diese Weisen an diese Dinge gekommen sind, aber eins wissen wir und können es sagen, dass es ein Vermögen gekostet hat. Und dass sie alles gegeben haben, das Wertvollste gegeben haben, das sie hatten. Was bedeuten diese Dinge? Worauf ist das ein Bild? Einmal das Gold, ein Bild auf den König, auf den König aller Könige, die göttliche Autorität, die im Himmel wohnt, die Herrscher ist, der König, der alle Macht und Gewalt hat, im Himmel und auf Erden, der König, vor dem sich die Knie beugen, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden. Ein Bild auf die Unvergänglichkeit und Ewigkeit Gottes, auf Gott, der ewig war und ewig sein wird, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, auch Christus, war von Ewigkeit und wird in Ewigkeit sein. Das Gold, ein Bild auf den Reichtum Gottes, auf die Güte und auf die Weisheit Gottes, aber auch ein Bild darauf, was Christus hinter sich gelassen hat, auf die Herrlichkeit, auf den Himmel, die Herrlichkeit des Himmels, die er hinter sich gelassen hat, die er verlassen hat, um auf unsere Erde zu kommen, um unseretwillen und dort im Himmel König aller Könige, ihm haben die Engel gedient und er ließ das alles hinter sich und kam, um selber Diener zu sein und um uns zu dienen. Sein Geschenk an uns und er brachte uns das Gold, die Erlösung. Und wir singen in einem Lied Erlösung, das höchste Gut, das je ein Mensch noch fand. Das Gold, das uns Christus geschenkt hat. Das Weihrauch, ein Bild, dass Christus der Geweihte des Herrn ist, dass er heilig ist, rein, unbefleckt, dass er Gott geweiht war, ein heiliges Leben führte, dass er seinem Vater gehorsam war bis ans Kreuz, dass er stets nach dem Willen seines Vaters fragte und ihn erfüllte. Das war ja auch ein Bild darauf, dass Christus ein zum Wohlgeruch war. Er war den Menschen ein angenehmer Geruch. Er lebte heilig. Er zeigte uns seinen Vater. Er zeigte uns den Weg zu seinem Vater. Er zeigte uns den Willen seines Vaters. Er zeigte, wie wir leben sollen. Er lebte es uns vor Sein Leben war ein Wohlgeruch vor uns Menschen, aber sein Leben war auch ein Wohlgeruch vor seinem Vater. Und Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Er war zum Wohlgefallen seines Vaters. Der Weihrauch, auch ein Bild auf den engen Umgang, den er mit seinem Vater pflegte, auf das Gebetsleben, das er führte. Und in besonderer Weise denke ich an das hohepriesterliche Gebet, wo Christus für uns gebetet hat, dass Gott uns bewahren möchte in der Liebe und in der Einheit zueinander, dass er uns bewahrt vor dem Bösen, dass er uns beisteht und uns hilft und dass er uns Gnade schenkt, an Christus zu bleiben. Das Gebet, das er für uns gebetet hat, sein Geschenk an uns. Er lehrte uns zu beten. Er zeigte uns, wie wir beten sollen. Und er sandte uns den Heiligen Geist, der uns lehrt zu beten und uns begleitet mit unaussprechlichem Seufzen, sodass auch unser Gebet ein Wohlgefallen vor Gott sein kann, dass unser Gebet Weihrauch vor Gott sein kann. Die Myrrhe, ein Bild auf den Heiland und den Arzt, der kam, um gesund zu machen. Einmal die körperlich Leidenden, aber in erster Linie brachte er Balsam für die Seele, um das zu verbinden, was krank ist, um die wunden Herzen heil zu machen und da Hilfe zu schenken, den Herzen, die durch Sünde geschlagen sind, aufzuhelfen. Dafür ist er gekommen. Aber auch die bittere Myrrhe, ein Bild auf die Leiden Christi, all die Schmach, die er auf sich genommen hat und die Schläge, all den Spott und den Hohn, den er auf sich genommen hat, ein Bild auf den Kelch des Leidens, den er bis zum Anschlag auch getrunken hat und letztendlich ein Bild auf den Tod am Kreuz. Er gab sein Leben, um unseres zu retten, sein Geschenk an uns. Ich dachte so an Philipper 2, wollen mal diese Schriftstelle lesen. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Hier heißt es über Christus, der unser Vorbild ist: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, dem Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Einmal der Weihrauch, gesinnt wie Christus, er hat uns gezeigt, wie die Gesinnung Christi ist, wie die Gesinnung Gottes ist, wie ein heiliges Leben zu führen ist. Das Gold, es war für ihn kein Raub, festzuhalten, sondern er verließ den Himmel, kam herab zu uns und wurde Knecht, wurde Mensch, und dann die Myrrhe, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der letzte Punkt: Was sollen wir ihm schenken? Wir haben kein Gold, kein Weihrauch, kein Myrrhe, das wir ihm geben können, wie damals die Weisen. Was sind Geschenke, die seiner würdig sind? Was haben wir für Geschenke, die wir dem König aller Könige geben könnten? Was für Geschenke könnten wir dem Lamm Gottes geben? Welche Geschenke sind wert, diesem göttlichen Sohn zu geben, diesem Erretter unserer Seele. Wir denken in diesen Tagen nach, was wir unseren Kindern schenken, was wir unseren Eltern schenken, was wir unseren Freunden und Bekannten vielleicht schenken werden. Aber lasst uns doch in diesen Tagen vor allem an den Sohn Gottes denken, was er geschenkt hat, was er uns alles gebracht hat. Und lasst uns doch darüber nachdenken, was wir Jesus schenken wollen. Was ist seiner würdig? Wir haben gesehen, dass die Weisen aus dem Osten, wie viele es jetzt auch gewesen sein mögen, dass sie das Beste gaben, was sie hatten. Das Wertvollste. Dass vielleicht haben sie alles andere aufgegeben, nur um diese Gaben zu erwerben, um sie diesem Königssohn zu geben. Gib dein Bestes, das du hast. Das ist die einzigste Antwort. Das Einzigste, was gut genug ist für diesen König, ist, dass du das Beste gibst, das du hast. Gib dem Herrn Jesus dein Gold, das Wertvollste und das Kostbarste, was du hast. Gib ihm dein Leben mit allem, was dazugehört, mit deinem Willen, dass du ihn unter den Willen Gottes stellst, mit deiner Zeit, mit deinem Eifer, mit deinem Ehrgeiz, mit deinem Gehorsam, mit deiner Liebe, mit deiner Treue. Schenke alles Christus, sei ihm ein ganzes Opfer, sei beständig, schenke ihm deine Beständigkeit. So wie das Gold sich nicht verändert, so sollst du sein. Nicht, wenn irgendwas kommt, wenn manches um dich herum passiert, dass du dich änderst, sondern sei unbeständig, sei beharrlich. Schenke Gott deine Unveränderlichkeit. Erhalte dein Herz und dein Leben rein und heilig und gerecht. Und lass Gott, lass Jesus Christus auf deinem goldenen Herzensthron sitzen. Das soll dein Geschenk für Christus sein. Schenke ihm deinen Weihrauch. Lebe vor ihm ein heiliges Leben, ein gottgeweihtes Leben. Sei ein Vorbild in der Gemeinde, sei ein Vorbild in deiner Umgebung. Sei den Menschen ein Wohlgeruch, dass die Menschen Christus in dich sehen. Sei auch du ein Licht, strahle das Licht aus, das du im Herzen hast. Sei ein Wohlgeruch anderen Menschen. Dein Weihrauch, nahe dich ihm. Suche das Gespräch mit Gott. Sag ihm alles, was auf deinem Herzen ist. Und der Herr, er möchte so gern Gemeinschaft mit dir haben. Das sehen wir doch im Wort Gottes. Von Anfang an heißt es von Gott, dass er in den Garten kam, um Adam zu besuchen. Er wollte Gemeinschaft mit Adam haben, mit dem Menschen, den er geschaffen hat und den er liebte. So sehen wir das ganze Wort Gottes hindurch, wie er dem Volk Israel nachgeht, immer und immer wieder. Er wollte doch so, dass dieses Volk sich ihm naht, aber nicht nur mit den Lippen, wie sie es getan haben, sondern mit dem Herzen. Nahe dich Gott, nahe dich Christus, und lass dein Gebet zum Himmel steigen. Lass dein Weihrauch zum Himmel steigen, dein Lob, dein Preis, deine Anbetung. Bring ihm den Dank, den du ihm schuldig bist, dass er dir Heil und Erlösung geschenkt hat, dass er überhaupt auf diese Erde gekommen ist und sich deiner ganz persönlich auch erbarmt hat, sich deiner angenommen hat und dich führt und trägt. Berate dich mit Gott und sage alles Gott, habe Gemeinschaft mit ihm. Und dein Gebet soll kein totes Gebet sein, sondern es soll Leben haben und es soll ein Wohlgeruch vor dem Herrn sein. Dein Geschenk für den Heiland. Schenke ihm auch deine Myrrhe. Sei anderen eine Medizin, sei anderen zum Trost, zur Freude, zur Ermutigung. Wenn du siehst, dass jemand Hilfe braucht, dann sei bereit. Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Sei ein barmherziger Samariter. Hab Mitleid mit deinem Nächsten und lebe in dieser Hinsicht auch so, wie Christus gelebt hat. Und wie er Gutes getan hat, wo er konnte, da tue auch du. Deine Myrrhe, sei bereit, für den Herrn zu leiden. Sei bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Sei bereit, das Joch zu tragen und die Last, die du zu tragen hast, um seines Namens willen. Und wer dem Herrn dient, so heißt, sagt das Wort, der muss Verfolgung erleiden. Gehört dazu. Es mag dazu gehören, dass du Spott ertragen musst und Hohn, dass du belächelt wirst, verspottet wirst, verachtet wirst, gedemütigt wirst. Aber tu es gern für deinen Heiland, der auch für dich kam und auch für dich starb. Und sei bereit, für ihn Opfer zu bringen, wenn manches dir lieb und wert ist. Aber sei bereit, für den Herrn Opfer zu bringen. Sei ihm völlig übergeben und sage, Herr, wie du führst, so will ich folgen. Das kostet oft viel. Und sei treu bis in den Tod. Dein Geschenk für dein Heiland. Diese Geschenke können wir unserem Heiland geben. Lasst uns in den kommenden Tagen nicht nur an die Geschenke denken, die wir verschenken, die wir geschenkt bekommen. Lasst uns nicht an die Geschenke denken, die die Weisen geschenkt haben, sondern lasst uns doch an das Geschenk denken, das Christus gebracht hat. Und wir wollen mal Römer 8, Vers 32 aufschlagen. Römer 8, Vers 32. Und da heißt es so, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat uns alles gegeben, was er hatte, das Liebste, was er hatte, das Wertvollste, was er hatte. Und darum sollten auch wir das Liebste und das Wertvollste geben, sollten auch wir alles für ihn geben. Er hat uns mit Christus wirklich alles gegeben und nicht nur einmal, sondern er gibt auch heute. Er gibt uns auch heute seinen Segen. Er gibt uns heute seine Hilfe. Wenn wir krank sind, können wir heute zu ihm beten, dass er hilft in Lagen, wo wir hineinkommen, in schwierigen Lagen, wo wir auch sein möchten. Wir können jederzeit zu ihm kommen und auch heute hilft er noch. Und darum, er gibt auch heute alles, was wir brauchen. Er hat uns so reich beschenkt. Und darum lasst uns auch darüber nachdenken, was wir geben, was wir unserem Heiland schenken. Und lasst ihm doch unser Gold schenken, unser Weihrauch und unser Myrrhe. Und der Herr segne uns. Amen.